Hallo und willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung. Wir schauen uns ja die Quellen an, die du uns geschickt hast.
Hallo.
Und heute geht es um ein wirklich, faszinierendes Feld. Persönlichkeit.
Mhm.
Wir schauen uns an, wie sie verstanden wird, wie man sie misst und wie sie mit früheren Lebenserfahrungen zusammenhängt.
Genau.
Im Mittelpunkt steht dabei dieses Verhaltensdiagnostiksystem, VDS wird es abgekürzt, von Serge Sulz.
Richtig.
Deine Quellen sind ja wissenschaftliche Arbeiten. Da ist die Masterarbeit von Comins dabei, Validierungsstudien von Sulz und Kollegen.
Ja, einiges an Material.
Und unsere Mission ist es, ja, die Essenz daraus für dich rauszufiltern. Wir wollen verstehen, wie diese Konzepte funktionieren, wie sie in der Forschung, vielleicht auch in der Praxis genutzt werden.
Genau.
Wir schauen uns die diagnostischen Instrumente mal so in der Reihenfolge an, wie sie entwickelt und validiert wurden. Und dann gucken wir, wie sie genutzt werden, um zum Beispiel Therapieerfolge zu messen.
Das klingt gut.
Das Thema Altern, das lassen wir heute bewusst mal weg. Also lass uns da direkt eintauchen.
Ja, lass uns das machen. Wir starten am besten damit, wie dieses System Persönlichkeit überhaupt greifbar macht. Also wie wird sie operationalisiert, wie wird sie gemessen?
Okay.
Und von da arbeiten wir uns dann zu den, tiefer liegenden Verbindungen vor. Also wie hängen prägende Erfahrungen aus der Kindheit mit heutigen Bedürfnissen zusammen, mit Ängsten und eben mit den Persönlichkeitszügen?
Mhm.
Und besonders spannend wird's dann, finde ich, am Ende, wenn wir auf dieses Kernkonzept kommen, die impliziten Überlebensregeln.
Ah ja, davon habe ich gelesen.
Das sind quasi so unbewusste Leitlinien, die unser Verhalten ganz schön stark beeinflussen können. Und die basieren oft auf sehr, sehr frühen Erfahrungen.
Okay, spannend. Fangen wir also bei den Werkzeugen an, beim VDS. Eine zentrale Komponente, die wurde ja schon recht früh entwickelt und dann 2009 in dieser Studie von Sulz und Kollegen genauer unter die Lupe genommen. Das ist der VDS-30, Persönlichkeitsfragebogen. Was versucht der genau zu erfassen?
Ja, der VDS-30, der zielt auf spezifische Persönlichkeitszüge ab, die als, potenziell dysfunktional gelten. Also Muster im Erleben und Verhalten, die zu Schwierigkeiten führen können.
Okay.
Diese Züge, die lehnen sich an bekannte Klassifikationssysteme an, also ICD-10 und DSM-V kennt man ja vielleicht.
Mhm.
Es gibt 9 Skalen, zum Beispiel für selbstunsichere Züge, dependente, also abhängige Züge, zwanghafte, passiv-aggressive, histrionische.
Histrionisch, also eher so theatralisch?
Genau, theatralisch. Dann schizoide, also eher so distanziert, nüchtern. Narzisstische Züge, emotional instabile, oft auch als Borderline-Züge bezeichnet und paranoide Tendenzen.
9 Stück, okay. Und wie funktioniert das?
Jede Skala hat 10 Fragen, 10 Items. Und die beantwortet man auf so einer 4-stufigen Skala. Von trifft gar nicht zu bis trifft sehr zu.
Also eine Selbsteinschätzung, die Tendenzen aufzeigt. Aber, und das ist, glaube ich, wichtig, du hast gesagt, es geht nicht darum, per Fragebogen direkt eine handfeste Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, oder?
Absolut richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Autoren auch immer wieder betonen. Eine Diagnose, die wäre viel komplexer.
Klar.
Da bräuchte es zum Beispiel ein ausführliches Gespräch, ein Interview. Dafür gibt es ja auch was von Sulz, das VDS-30-INT, also ein strukturiertes Interview.
Ach so.
Der VDS-30 als Fragebogen misst eher die Ausprägung von Zügen, also Tendenzen im Erleben und Verhalten, die eben, wenn sie stark ausgeprägt sind, problematisch sein können. Er liefert Hinweise, ja, aber keine Etiketten. Das ist zentral.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und wie verlässlich sind solche Hinweise dann? Die Studie von Sulz und Kollegen von 2009 hat ja genau die Güte von dem Instrument untersucht. Was kam denn daraus, so bezüglich Zuverlässigkeit und Gültigkeit?
Ja, die Studie, die lieferte eigentlich ziemlich gute Belege für die psychometrischen Eigenschaften. Also zum einen die Zuverlässigkeit.
Mhm.
Die Messungen waren über die Zeit hinweg recht stabil. Das heißt, wenn Leute den Test später nochmal gemacht haben, kamen ähnliche Ergebnisse raus.
Retest-Reliabilität nennt man das, oder?
Retest-Reliabilität und auch die innere Konsistenz, also ob die Fragen einer Skala wirklich alle dasselbe messen, die war überwiegend gut. Kronbachs Alpha ist da das Stichwort.
Okay. Und die Gültigkeit? Misst der Test auch, was er soll?
Ja, das ist der zweite wichtige Punkt, die Validität. Und auch da gab es gute Hinweise. Es zeigte sich zum Beispiel, dass die Ergebnisse vom VDS 30 erwartungsgemäß mit anderen, schon etablierten Persönlichkeitstests zusammenhängen. Der PSSI wird da oft genannt.
Ah ja.
Also Skalen, die ähnliche Dinge messen sollen, die korrelierten auch miteinander. Das passt also.
Und er konnte auch unterscheiden zwischen, sagen wir mal, Patienten und Gesunden?
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Validität. Der Test konnte gut zwischen Personen mit psychischen Erkrankungen und gesunden Kontrollpersonen unterscheiden. Das spricht für seine Trennschärfe. Und es wurden auch Normwerte entwickelt. Das ist ja auch wichtig, um individuelle Ergebnisse besser einordnen zu können, also im Vergleich zu klinischen oder nicht klinischen Gruppen.
Das heißt, man hat schon Anhaltspunkte, dass das Instrument in sich stimmig ist und auch das misst, was es vorgibt zu messen.
Ja, das kann man so sagen. Die Gütekriterien waren zufriedenstellend bis gut.
Okay. Nun fokussiert der VDS 30 ja doch eher auf problematische Züge, hast du gesagt. Dysfunktional. Aber Persönlichkeit hat ja auch positive Seiten, Stärken. Gibt es dafür auch ein Werkzeug im VDS?
Ja, und das ist ein wirklich wichtiger Aspekt. Der wird auch in einer Arbeit von Sulz und Meyer von 2009 betont und kam auch in der Commons-Studie zum Einsatz, der VDS 19+.
Ah, okay.
Das ist quasi der positive Gegenpol zum VDS 30. Er erfasst funktionale, also gesunde und konstruktive Persönlichkeitszüge. Man könnte sagen, die Ressourcen einer Person.
Also statt selbst unsicher, dann eher...
Genau. Statt selbst unsicher ängstlich, dann eher selbstsicher. Statt dependent, dann eher selbstbewusst. Statt passiv-aggressiv, eher konfliktsicher. Oder statt histrionisch, also theatralisch, dann eher ausgeglichen. Solche Dinge.
Das finde ich jetzt aber spannend. Es geht also nicht nur darum, Defizite zu beschreiben, sondern auch Stärken zu erfassen? Das klingt irgendwie ganzheitlicher.
Genau, das ist die Idee dahinter. Eine ressourcenorientierte Sichtweise. Und die wird ja auch für therapeutische Prozesse als sehr wichtig angesehen. Man schaut nicht nur, was Probleme macht, sondern eben auch, worauf kann man aufbauen? Was sind die Stärken?
Ja, absolut. Okay, wir haben jetzt also Instrumente, die aktuelle Persönlichkeitszüge messen. Einmal die potenziell problematischen VDS 30 und die stärkenden VDS 19+.
Richtig.
Aber die Theorie von Sulz, die will ja tiefer gehen. Die will ja diese Züge mit früheren Erfahrungen und aktuellen Motiven verknüpfen. Welche Bausteine vom VDS kommen denn da jetzt ins Spiel?
Genau. Um diese Brücke zu schlagen, braucht es weitere Instrumente. Die wurden auch in den Studien verwendet, die du genannt hast.
Okay.
Da ist erstens der VDS 24. Der zielt auf frustrierendes Elternverhalten in Kindheit und Jugendalter. Der erfasst also, wie jemand rückblickend das Verhalten der Eltern als unbefriedigend oder vielleicht sogar bedrohlich erlebt hat.
Wie fragt man sowas ab?
Die Fragen sind oft als nicht erfüllte, also frustrierte Bedürfnisse des Kindes formuliert. Zum Beispiel fehlende Wärme oder übermäßige Kontrolle.
Verstehe. Und dann?
Zweitens gibt es den VDS 27. Der misst die aktuelle Wichtigkeit von zentralen Bedürfnissen. Hier geht es um grundlegende Motive im Hier und Jetzt.
Zum Beispiel?
Sowas wie das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Wertschätzung, nach Autonomie oder auch nach Zugehörigkeit. Die werden dann in drei Gruppen unterteilt. Zugehörigkeitsbedürfnisse, Selbstbedürfnisse und Homöostasebedürfnisse. Also eher so grundlegende Regulationsbedürfnisse.
Okay, also was treibt mich heute an?
Genau. Und drittens gibt es dann noch den VDS 82. Der erfasst die zentrale Angst. Damit sind so tiefgreifende Ängste gemeint.
Welche wären das?
Zum Beispiel die Angst vor Liebesverlust, Trennungsangst, Angst vor Kontrollverlust oder auch die Angst vor Hingabe, sich einzulassen.
Das bildet also ein ganzes System. Man schaut auf die Wurzeln in der Kindheit mit dem VDS 24.
Richtig.
Auf das, was uns heute antreibt, die Bedürfnisse mit dem VDS 27.
Mhm.
Und was uns hemmt, die Ängste, VDS 28.
Genau.
Und wie sich das alles dann in unserer Persönlichkeit ausdrückt, also VDS 30 für die problematischen Züge und VDS 19+ für die Stärken.
Exakt. Das ist die Idee, ein zusammenhängendes System.
Ziemlich umfassender Ansatz. In der Commands-Studie, da tauchte auch noch eine Checkliste Persönlichkeitsstile auf. Was war denn deren Rolle?
Ja, das war im Grunde eine alternative, sehr kurze Methode zur Selbsteinschätzung. Die wurde in der Studie mit untersucht, quasi auch validiert.
Wie sah die aus?
Für jeden der 9 dysfunktionalen Stile gab es nur eine kurze Beschreibung, fast wie so ein Motto. Zum Beispiel für selbstunsicher: Ich mache nichts, was mich unbeliebt macht.
Ah, okay.
Oder für narzisstisch: Ich will bester sein, will Wertschätzung. Ganz kurz und knackig.
Und hat das funktioniert?
Die Studie hat dann geschaut, wie gut diese knappen Selbstbeschreibungen mit den ausführlicheren Ergebnissen vom VDS-30 übereinstimmen. Und das Ergebnis war ziemlich gut. Zumindest in dieser Gruppe von Studierenden, die da untersucht wurde.
Interessant.
Ja, das deutet darauf hin, dass so eine Checkliste vielleicht als schnelles Screening nützlich sein könnte. Oder um die Selbstreflexion anzuregen. So als erster Einstieg vielleicht.
Verstanden. Okay, jetzt haben wir die Werkzeuge kennengelernt. Kommen wir mal zur Anwendung und zu den Verbindungen. Was hat denn die Studie von Comans, die ja auf diesen Instrumenten und der Theorie von Zuhls aufbaut, was hat die konkret herausgefunden? Lassen sich diese angenommenen Zusammenhänge, Kindheit, Bedürfnisse, Ängste, Persönlichkeit, lassen die sich tatsächlich in Daten nachweisen?
Ja, absolut. Die Studie liefert empirische Unterstützung für viele dieser Annahmen, zumindest für die untersuchte Stichprobe. Das waren ja über 200 Studierende.
Und was kam raus?
Es zeigten sich statistisch signifikante Korrelationen, also bedeutsame Zusammenhänge.
Okay.
Konkret heißt das, bestimmte Muster in den Kindheitserfahrungen, gemessen mit dem VDS-24, hingen systematisch mit der Ausprägung bestimmter Persönlichkeitszüge im VDS-30 zusammen.
Aha.
Und auch mit der Wichtigkeit bestimmter Bedürfnisse im VDS-27 und dem Vorhandensein spezifischer Ängste im VDS-28, und zwar im Erwachsenenalter.
Kannst du das vielleicht etwas greifbarer machen? So ein, zwei Beispiele wären nicht schlecht.
Unbedingt. Nehmen wir mal den selbstunsicher-ängstlichen Persönlichkeitszug aus dem VDS-30.
Ja.
In der Comans-Studie zeigte sich, Personen mit höheren Werten auf dieser Skala, die gaben auch signifikant höhere Werte bei der Angst vor Liebesverlust und Ablehnung an, gemessen mit dem VDS-28.
Okay, das klingt logisch.
Und gleichzeitig berichteten genau diese Personen rückblickend häufiger von frustrierenden Kindheitserfahrungen, also VDS-24. Insbesondere davon, dass ihr Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung nicht ausreichend erfüllt wurde.
Das passt ja gut zur Theorie, oder?
Ja, genau. Wer als Kind vielleicht das Gefühl hatte, er muss um Liebe kämpfen oder sich immer anpassen, der entwickelt womöglich eine tiefere Angst vor Ablehnung und verhält sich dann als Erwachsener eher selbstunsicher, um bloß nicht anzuecken. Das wäre so die Kette.
Das leuchtet ein. Und gab's ähnliche Muster auch bei anderen Zügen?
Ja, durchaus. Noch ein Beispiel: ausgeprägte dependente Züge, also dieses Bedürfnis, sich anzulehnen, Schwierigkeiten haben, alleine Entscheidungen zu treffen.
Mhm.
Die hingen stark mit einer hohen Trennungsangst zusammen aus dem VDS-28.
Okay. Und die Kindheit?
Wenn man da auf die berichteten Kindheitserfahrungen schaut, also VDS-24, da fand sich ein Zusammenhang mit der Frustration von sogenannten Selbstbedürfnissen. Vor allem mit dem Gefühl, kein adäquates Vorbild für Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit gehabt zu haben.
Ah ja.
Auch hier ergibt sich ein stimmiges Bild. Wer vielleicht wenig Ermutigung zur Autonomie erfahren hat, der klammert sich eventuell später stärker an andere und fürchtet das Alleinsein.
Verstehe. Und die Studie hat auch Zusammenhänge zu dem bekannten Big Five gefunden, oder?
Richtig, das wurde auch angeschaut mit einem anderen Fragebogen, dem NEOFI. Und da zeigte sich zum Beispiel, wie man es vielleicht auch erwarten würde, selbstunsichere Personen waren tendenziell emotional labiler, also höherer Neurotizismus.
Mhm.
Und sie waren weniger nach außen gewandt, also geringere Extraversion und auch weniger gewissenhaft. Das passt also auch ins Bild.
Die Studie von Comans hat ja, glaube ich, auch Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb ihrer Stichprobe gefunden. Männer und Frauen zum Beispiel. Oder Studierende verschiedener Fächer.
Stimmt, auch das wurde untersucht. Aber wichtig, das gilt jetzt für diese spezifische Stichprobe von Studierenden.
Klar, klar.
Da zeigten Männer tendenziell höhere Werte bei passiv-aggressiven, schizoiden, narzisstischen und paranoiden Zügen. Frauen hingegen hatten höhere Werte bei den funktionalen, also positiven, beziehungsbezogenen Zügen aus dem VDS-19+.
Interessant. Und die Studienfächer?
Ja, Psychologiestudierende waren signifikant stärker beziehungsbezogen als Studierende anderer Fächer.
Überrascht mich jetzt nicht völlig.
Mich auch nicht. Und noch ein Befund. Studierende, die nebenbei gearbeitet haben, beschrieben sich als gewissenhafter und extravertierter. Während bei den nicht erwerbstätigen Studierenden neurotische Züge tendenziell etwas stärker ausgeprägt waren. Sacha-Ergebnisse zeigen halt, wie man die Instrumente nutzen kann, um Gruppenmerkmale zu beschreiben. Aber wie gesagt, Vorsicht mit Verallgemeinerungen aus einer Studierendenstichprobe.
Ja, natürlich, der Kontext ist wichtig. Kommen wir mal zur praktischen Anwendung, zum Beispiel in der Therapie. Können diese Instrumente denn auch Veränderungen abbilden? Also zeigen sie, ob eine Behandlung wirkt? Die Sulz-Studie von 2009 sprach ja von Änderungssensitivität.
Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Für den Nutzen solcher Instrumente in der Praxis, aber auch in der Forschung. Und ja, die Studie von Sulz und Kollegen von 2009 hat genau das untersucht. Und sie konnte es bestätigen.
Ah, gut.
Sie haben gezeigt, dass sowohl der VDS-30 für die Persönlichkeitszüge als auch die ebenfalls validierte VDS-90-Symptomliste, die misst verschiedene psychische und psychosomatische Beschwerden, dass beide sensibel genug sind, um Veränderungen durch Psychotherapie abzubilden.
Und wie haben Sie das gemacht? Wie sah die Studie aus?
Sie haben eine Therapiestudie durchgeführt. Eine Gruppe von Patienten hat eine Psychotherapie bekommen, während eine andere Gruppe erstmal auf der Warteliste stand.
Die klassische Kontrollgruppe.
Genau. Beide Gruppen haben die Fragebögen zu Beginn ausgefüllt und dann nach 6 Monaten nochmal.
Und das Ergebnis?
Das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Die Patienten in der Therapiegruppe, die zeigten signifikante Verbesserungen, also eine Reduktion der dysfunktionalen Persönlichkeitszüge und auch der Symptombelastung.
Und die Warteliste?
Bei der Wartelistengruppe, da blieben die Werte weitgehend stabil. Wenig Veränderung.
Das heißt, die Instrumente sind nicht nur eine Momentaufnahme, sondern können tatsächlich positive Entwicklungen im Therapieverlauf sichtbar machen.
Exakt. Das ist diese sogenannte Änderungssensitivität. Und das deutet eben stark darauf hin, dass diese VDS-Instrumente nicht nur zur Eingangsdiagnostik nützlich sind, sondern eben auch zur Verlaufs- und Ergebnismessung in der Therapie.
Also für die Outcome-Forschung, wie man sagt.
Genau, für die Outcome-Forschung. Sie scheinen fein genug zu sein, um therapeutisch relevante Veränderungen zu erfassen. Und die im Sulz-Paper erwähnte Studie von Hebing zur Wirksamkeit der Strategisch Behavioral Therapy, der SBT,
ja,
die zielte wahrscheinlich genau darauf ab, die Effektivität dieser spezifischen Therapieform mithilfe solcher standardisierten Messinstrumente nachzuweisen. Auch wenn wir die Details dieser Studie jetzt nicht hier in den Quellen haben.
Okay, das zeigt ja schon mal den potenziellen Nutzen in der Praxis ganz gut. Jetzt kommen wir zu einem Konzept, das hattest du anfangs schon erwähnt. Und das spielt ja sowohl in der Theorie als auch in der Commands-Arbeit eine ziemlich zentrale Rolle. Die implizite Überlebensregel.
Mhm.
Das klingt ja schon spannend und irgendwie auch ein bisschen geheimnisvoll. Was genau steckt denn dahinter?
Ja, das ist wirklich ein Kernstück dieses Modells. Und es hilft, finde ich, vieles zu verstehen. Die implizite Überlebensregel ist im Grunde ein unbewusstes inneres Regelwerk.
Okay.
Das entwickeln wir im Laufe unserer Kindheit und Jugend. Vor allem durch die Erfahrungen mit unseren engsten Bezugspersonen. Also genau das, was der WDS-24 versucht zu erfassen. Diese frühen Erfahrungen.
Und wozu dient diese Regel?
Der Zweck ist, auf einer tiefen emotionalen Ebene unser psychisches und zwischenmenschliches Überleben zu sichern. Und zwar in diesen frühen, ja, existenziell wichtigen Beziehungen. Man kann es sich vorstellen wie eine Art unbewusste Verhaltensformel. Die lenkt unser Denken, Fühlen und Handeln. Oft ganz ohne, dass wir es merken.
Eine unbewusste Formel fürs Überleben in Beziehungen. Puh, wie soll diese Formel denn aussehen? Kannst du das mal konkreter machen?
Ja, Sulz beschreibt sie oft als einen vierteiligen inneren Satz. Der verknüpft die Persönlichkeit, also WDS-30, die zentralen Bedürfnisse, WDS-27 und die zentralen Ängste, WDS-28, miteinander.
Okay, ein vierteiliger Satz.
Genau. Nehmen wir nochmal das Beispiel des selbstunsicheren Persönlichkeitszugs.
Ja.
Die dazugehörige implizite Überlebensregel könnte dann ungefähr so lauten, innerlich.
Das Verhaltensgebot. Nur wenn ich immer selbstunsicher bin und mich anpasse.
Okay, das ist das Verhalten, das man zeigen muss.
Richtig. Zweitens, das Verhaltensverbot. Und wenn ich mich niemals durchsetze oder meine Meinung sage.
Das, was man auf keinen Fall tun darf.
Genau. Drittens, die scheinbare Bedürfniserfüllung. Dann bewahre ich mir die Erfüllung meines Bedürfnisses nach Liebe und Zuneigung. Das ist das zentrale Bedürfnis aus dem VDS 27, das gesichert werden soll.
Verstehe.
Und viertens, die Angstvermeidung. Und dann verhindere ich meine größte Angst, nämlich die Angst vor Liebesverlust und Ablehnung. Das ist die zentrale Angst aus dem VDS 28, die abgewehrt werden soll.
Das ist schon eine starke Formulierung. Es klingt ja fast so, als wäre der Persönlichkeitszug selbst, also die Selbstunsicherheit in diesem Beispiel, nicht einfach nur eine Eigenschaft, sondern quasi der direkte Ausdruck oder sogar die notwendige Folge dieser inneren Regel. Ist das die Idee?
Genau, das ist die zentrale These. Der Persönlichkeitszug wird hier verstanden als die sichtbare Verhaltensstrategie, die notwendig ist, um dieser tief verankerten, impliziten Regel zu gehorchen.
Er ist die Manifestation der Regel im Alltag.
Ja, genau. Und hier liegt der Haken. Der entscheidende Punkt für aktuelle Probleme und Leiden. Diese Regel, die vielleicht in der Kindheit aus Sicht des Kindes, ob das nun real war oder nur so gefühlt, überlebensnotwendig erschien, die kann im Erwachsenenleben extrem hinderlich und dysfunktional sein.
Okay, inwiefern hinderlich?
Bleiben wir doch beim Beispiel. Stell dir eine Situation vor, in der gesunde Selbstfürsorge oder Selbstbehauptung angebracht wäre. Jemand bittet dich um was, das dir eigentlich zu viel ist. Oder deine Grenzen werden überschritten. Eigentlich müsstest du jetzt Nein sagen oder für dich eintreten. Aber der Persönlichkeitszug, die Selbstunsicherheit, die ja aus der alten Überlebensregel kommt, nur wenn ich mich anpasse und mich niemals durchsetze, die verhindert genau dieses eigentlich angemessene, gesunde Verhalten.
Aber warum? Selbst wenn man vielleicht spürt, dass es einem gerade nicht gut tut, sich anzupassen, warum setzt sich dann diese alte Regel durch?
Weil das Befolgen dieser alten, tief eingebrannten Überlebensregeln auf einer unbewussten emotionalen Ebene als das höhere Gut eingestuft wird. Es fühlt sich, so paradox das klingt, überlebenswichtiger an, die Regel einzuhalten, als im Hier und Jetzt für sich zu sorgen.
Krass.
Die Angst, die mit einem Verstoß gegen die Regel verbunden ist, also diese alte, tief sitzende Angst vor Ablehnung, vor Liebesverlust, vor dem Alleinsein, die ist oft mächtiger als der aktuelle Impuls zur Selbstfürsorge oder zur Selbstbehauptung.
Obwohl die Gefahr vielleicht gar nicht mehr real ist.
Genau. Das Festhalten am alten Muster, am Persönlichkeitszug, an der Selbstunsicherheit, das fühlt sich auf dieser impliziten Ebene einfach sicherer an. Auch wenn es bewusst als leidvoll erlebt wird. Der Persönlichkeitszug blockiert also die notwendige Selbstfürsorge in der Gegenwart,
ja.
Weil die unbewusste Priorität auf der Einhaltung der alten Regel liegt, um die damit verbundene Urangst zu vermeiden.
Puh, das ist wirklich ein starker Gedanke. Diese Vorstellung, dass solche unbewussten Regeln aus der Vergangenheit uns aktiv daran hindern können, heute gut für uns zu sorgen. Weil die Angst vor den alten Konsequenzen, selbst wenn die heute vielleicht gar nicht mehr drohen, immer noch so präsent ist.
Ja.
Das wirft irgendwie ein ganz neues Licht auf festgefahrene Muster, die man vielleicht bei sich selbst oder auch bei anderen beobachtet.
Absolut. Es verdeutlicht, warum Veränderungen manchmal so unglaublich schwierig sein können, selbst wenn wir rational verstehen, dass unser Verhalten uns vielleicht schadet.
Mhm.
Es geht eben nicht nur um den bewussten Willen, sondern um diese tief verankerten, emotional aufgeladenen, impliziten Regeln, die unser Verhalten damit steuern.
Okay. So, was nehmen wir jetzt aus dieser doch recht intensiven Auseinandersetzung mit deinen Quellen mit? Was bleibt hängen?
Also ich denke zum einen, dieses Verhaltensdiagnostiksystem, das VDS, das bietet eine ganze Reihe von Werkzeugen,
ja,
um Persönlichkeitszüge zu erfassen, sowohl die problematischen als auch die stärkenden. Und es versucht, diese Züge mit frühen Erfahrungen, mit aktuellen Bedürfnissen und Ängsten in Verbindung zu bringen. Also ein systemischer Blick.
Und die Forschung wie die Comans-Studie, die zeigt ja, dass diese Zusammenhänge tatsächlich bestehen. Zumindest gibt es da gute Hinweise darauf.
Genau. Und wichtig auch, diese Instrumente können sogar helfen, Veränderungen im Therapieverlauf zu messen. Sie sind änderungssensitiv.
Richtig.
Und der vielleicht tiefgreifendste Gedanke ist dieses Konzept der impliziten Überlebensregel.
Ja, das fand ich auch sehr eindrücklich.
Die Idee, dass unsere Persönlichkeit nicht nur aus Eigenschaften besteht, sondern eben auch Ausdruck von tief verankerten, unbewussten Regeln sein kann. Regeln, die wir gelernt haben, um uns in frühen Beziehungen zu schützen.
Regeln, die uns heute aber vielleicht daran hindern können, gut für uns selbst zu sorgen.
Genau das.
Und das führt uns dann vielleicht zu einer letzten Frage, eine Frage, die du, liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht für dich mitnehmen möchtest. Erkennst du in deinem eigenen Leben wiederkehrende Muster im Fühlen, Denken oder Verhalten, besonders vielleicht in Beziehungen? Muster, die sich irgendwie hinderlich anfühlen, aber schwer zu durchbrechen scheinen.
Eine gute Frage.
Könnte es sein, dass dahinter solche alten, unbewussten Überlebensregeln stecken? Regeln, die dich vielleicht mal vor etwas schützen sollten, vor gefühlter Ablehnung, Kontrollverlust, verlassen werden.
Ja.
Aber heute vielleicht gar nicht mehr nötig sind. Regeln, die dich aber jetzt möglicherweise davon abhalten, dich freier, authentischer oder einfach fürsorglicher dir selbst gegenüber zu verhalten.
Das ist wirklich eine spannende Frage zur Selbstreflexion. Die geht weit über unsere heutige Analyse hinaus.
Absolut. Eine Einladung, die eigenen Muster mal mit Neugier zu betrachten, wie du sagst.
In der Tat.
Damit beschließen wir unsere heutige Erkundung deiner Quellen. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal.